NDR Info. Themen des Tages.
Und heute, da blicken wir zunächst mal auf die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland. Die ist nämlich etwas zurückgeblieben. Dazu fragen wir bei den Unternehmern in Mecklenburg-Vorpommern nach. Und auch die bislang stark vernachlässigte Medikamentenforschung in Bezug auf die Unterschiede von Frauen und Männern werden wir noch besprechen. Ich bin Jochen Fischer. Einen schönen guten Tag. Blühende Landschaften in den neuen Bundesländern. Diese Vision verkauft der Bundeskanzler Kohl vor der Wiedervereinigung den Deutschen. Wenn sie erst wieder vereint sind, dann geht es dem Osten schnell besser. Nun ist das ja 35 Jahre her und wir wissen, zunächst gab es eben keine blühenden Landschaften, sondern ganze Industrien brachen zusammen, ließen ihre Produktionsstätten als Industrieruinen in der Landschaft zurück und die Menschen im Osten erlebten erstmals Arbeitslosigkeit als existenzielle Bedrohung. Heute gibt es sie natürlich, die blühenden Landschaften, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn. Doch der Wettbewerbsreport Ostdeutschland 2026, der sieht dennoch Gefahren. Dietrich Karl Meurer zu den Gründen.
Der Bericht zeigt, der Aufholprozess des Ostens verliert an Tempo. So liegt die Wirtschaftsleistung je Beschäftigten bei rund 85% des Westniveaus. Vor 10 Jahren waren es 78%, nach der Wiedervereinigung gut ein Drittel. Zugleich ist die Entwicklung uneinheitlich. Einige Landkreise wie Jena, der Saalkreis und die Uckermark liegen inzwischen sogar über dem gesamtdeutschen Durchschnitt. Brandenburg wächst stark, besonders im Berliner Umland und durch Industrieansiedlungen wie Tesla Grünheide. Auch Dresden und Leipzig entwickeln sich dynamisch. Schwächer bleiben vor allem periphere Räume, etwa Teile Mecklenburg-Vorpommerns sowie Regionen in Nordsachsen und im Erzgebirge. Die Gründe für die Entwicklung beschreibt Joachim Ragnitz. Er ist Mitherausgeber des Reports und stellvertretender Leiter der Dresdner Niederlassung des IFO-Instituts.
Der Aufholprozess ist in Gefahr, weil wir eben große Probleme sehen bei der künftigen Bevölkerungsentwicklung, große Probleme bei Investitionen und bei Innovationen sehen. Das führt alles dazu, dass halt letzten Endes die Wachstumsdynamik tendenziell schwächer ausfallen wird als in der Vergangenheit, tendenziell auch schwächer ausfallen wird als im Westen.
Der Report wurde vom Saarower Kreis erstellt, einem Zusammenschluss ostdeutscher Wirtschaftsverbände und Initiativen. Neben strukturellen Problemen sieht der Bericht die sogenannte Vermögenslücke als zentrales Risiko. Ostdeutsche Haushalte besitzen nur einen Bruchteil des Vermögens im Westen. Das begrenzt Investitionen und schwächt die wirtschaftliche Dynamik. Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser, SPD, warnt vor politischen Folgen. Besonders in strukturschwachen Regionen zeige sich,
dass dort die Zukunftsperspektiven eher trüb sind. Und das macht was mit den Menschen. Auch selbst wenn sie eigentlich ökonomisch ganz gut dastehen, haben sie eben den Angst, den Status zu verlieren, haben Angst, dass ihre Kinder dort keine gute Zukunft finden. Oder eben auch junge Menschen gucken pessimistisch auf die Zukunft. Und das macht dann auch was mit dem Wahlverhalten und mit der politischen Einstellung.
Die Autoren des Reports fordern mehr Investitionen, stärkere Innovationsförderung und gezielte Fachkräftegewinnung. Der Mitherausgeber und Gründer des Ostdeutschen Wirtschaftsforums, Frank Nehring, fasst die Erwartungen der Unternehmen so zusammen.
Das, was die Wirtschaft sich von der Politik wünscht, ist Verlässlichkeit. So, da gibt es gar keinen Unterschied zwischen Ost und West. Und weil einfach Rahmenbedingungen für die Zukunft da sein müssen.
Nehring verweist darauf, dass die ostdeutsche Wirtschaft kleinteilig strukturiert ist. Oft nur mit bis zu 10 Mitarbeitenden und weniger als 2 Millionen Euro Umsatz.
Und viele Sachen, die im Bund diskutiert werden oder die auf der großen Bühne diskutiert werden, die betreffen überhaupt diese Unternehmen gar nicht. Und insofern gibt es da so eine Unsichtbarkeit.
Wohl auch deshalb hinterfragen die Autoren des Reports die bisherige Perspektive. Wirtschaftsforscher Ragnitz plädiert dafür, den Blick zu ändern.
Nicht mehr das Aufholen soll im Vordergrund stehen, sondern irgendwo stärker, dass man Wachstumsdynamik schafft in den einzelnen Ländern, unabhängig davon, dass man irgendeine Zielgröße hat.
Wie das gelingen kann, darüber diskutieren Wirtschaft und Politik ab Sonntag auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow, südöstlich von Berlin.
Die Produktivität in Ostdeutschland schließt langsamer zum Westen auf, Dietrich Karl Meurer berichtete. Und am Telefon ist Lars Schwarz von den Arbeitgeberverbänden in Mecklenburg-Vorpommern. Schönen guten Tag, Herr Schwarz. Herr Schwarz, können Sie mich hören?
Ich kann Sie hören.
So, jetzt sind Sie bei uns.
Perfekt.
Herr Schwarz, wie kann denn wieder mehr Tempo in die Produktivität kommen?
Ja, also wir haben natürlich eine wahnsinnig schwierige Gesamtlage. Also nicht nur die Welt ist aus den Fugen geraten, sondern wir haben auch die Situation, dass irgendwie der Pessimismus im Moment wirklich fast überall Überhand genommen hat. Und ich glaube, wir sollten uns auf das konzentrieren, was gut läuft, was wir weitermachen können. Und dann werden wir auch gemeinsam durch schwere Zeiten kommen. Ich bin alles in allem nicht so unglücklich mit den Zahlen. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg.
Wir haben eben gehört in dieser Zusammenfassung, es werde möglicherweise im Osten weniger oder zu wenig investiert. Ist das so?
Ja, ich glaube, das ist schon so. Das hat natürlich auch was mit der Wirtschaftsstruktur zu tun. Wir sind eben halt als Mecklenburg-Vorpommern kein Industrieland wie ein klassisches Industrieland. Wir sind eher ein Dienstleistungsland. Das hat uns in der einen oder anderen Krise geschützt, weil wir da mit einem blauen Auge davongekommen sind. Corona-Pandemie hat uns natürlich als Tourismusland auch voll getroffen. Aber wir haben zumindest erkannt, dass wir bestimmte Sachen sehr gut können und auf bestimmten anderen Bereichen gute Potenziale haben. Und darauf wollen wir uns auch konzentrieren.
Das heißt, Sie konzentrieren sich auf das eine und würden das andere dann eher aufgeben, vernachlässigen. Was ist denn das andere, was nicht so gut läuft?
Naja, also ich sag mal nochmal, wir sind ein Industrieland und das hat dann damit zu tun, dass wir auch wenig Industriebetriebe, wenig Industriearbeitsplätze und wenig Entlohnung, die deutlich höher ist. Und deswegen fallen wir im Ranking eben halt oft hinten drunter. Wir sind, da sehe ich tatsächlich eine große Gefahr und auch eine wichtige Stellschraube. Wir sind eines der Bundesländer mit der ältesten Bevölkerung. Wir haben aber die Zeichen der Zeit erkannt. Wir haben eine Fachkräftestrategie entwickelt. Wir haben ein Industriekonzept entwickelt und wenn wir Punkt für Punkt auch mit Mut und auch mit Bereitschaft die Sachen weiter verfolgen, dann wird es unabhängig der schweren Situation, die wir in ganz Deutschland und auch darüber hinaus haben, wird es uns auch gelingen, weiterzukommen.
Meine andere Frage, Herr Schwarz, muss eigentlich der Osten genauso produktiv sein wie der Westen? Es gibt ja auch im Westen unter den alten Bundesländern Unterschiede.
Ja, wir möchten das. Also den Ansporn dürfen wir durchaus haben. Also da sollten wir auch nicht zurückstehen. Und es gibt, wie gesagt, Gründe, warum es eine gewachsene Struktur ist. Die Wendegeschichte, haben Sie gesagt, uns fällt jetzt eben halt beispielsweise auch massiv auf die Füße die Folgen der Wendeabwanderung, der Perspektivlosigkeit, die es hier gab. Aber jetzt selbstbewusst und stolz, das ins Schaufenster zu stellen, was wir geschafft haben und damit auch versuchen, neue Fach- und Arbeitskräfte oder auch von aus dem Land weggewanderte nach der Wende wieder zurückzuholen und die hier aktiv mit einzubinden. Also wir sind da wirklich motiviert und lassen den Kopf auch nicht hängen.
Wie weit sind Sie auf Zuwanderung angewiesen?
Wir sind massiv auf Zuwanderung angewiesen. Und das ist natürlich was, wir sind ein weltoffenes Bundesland, wir sind ein Tourismusland, das gehört logischerweise dazu. Aber wir müssen uns den Spiegel vorhalten und wir haben mit die älteste Bevölkerung in Deutschland und ohne Zuwanderung wird es nicht funktionieren. Und deswegen haben wir beispielsweise mit der Fachkräftestrategie ganz genau das benannt und wollen die Weichen dafür stellen. Und ohne Zuwanderung wird es nicht funktionieren.
Die Produktivität in Ostdeutschland wächst langsamer. Das Interview dazu habe ich mit Lars Schwarz von den Arbeitgeberverbänden in Mecklenburg-Vorpommern geführt. Herr Schwarz, vielen Dank für Ihre Zeit. Friedrich Merz, der Bundeskanzler, ist bei den Deutschen nicht sehr beliebt. Sie legen es jedenfalls in Umfragen nahe. Gleichzeitig wird in diesen Tagen in der Sonntagsfrage immer seltener angegeben, die CDU wählen zu wollen. Kein schöner Zustand. Schließlich wird in Deutschland ja dauernd irgendwo gewählt. Und so wird eben auch dauernd über die Beliebtheit von Politikern diskutiert. Und angeblich gibt es Leute in der CDU, die sich darauf vorbereiten, Friedrich Merz durch einen anderen auszutauschen. Sind das nun Putsch, Gerüchte oder was ist da dran? Ulrike Römer.
Es könnte alles so einfach sein. Ortstermin zu Hause im Sauerland, ein Besuch, der in diesen Tagen viele Bilder produziert. Schützenhalle, Arnsberg, Hüsten. Glaube, Sitte, Heimat steht an der Wand. CDU-Land. Der örtliche Landtagsabgeordnete rollt hörbar den Teppich aus.
Sie aus dem Sauerlandkreis kann ich sagen, volle Rückendeckung für das, was du tust, was du vorhast. Die CDU im Sauerlandkreis steht hinter dir.
Berlin ist an diesem Abend für den Kanzler auf der Karte und vermutlich auch gefühlt über 500 Kilometer weit weg. Kurz mal nicht daran denken, dass sich in der Hauptstadt die Gerüchte über Kanzlerwechsel, Kanzlertausch halten wie glimmende Glut. Nicht auszutreten. Obwohl sich das Umfeld von Friedrich Merz inzwischen redlich bemüht. Naive Idee, Lust an der Zündelei, so lassen sich Menschen in Berlin zitieren. Im Sauerland versucht es der Kanzler selbst mit Überzeugungsarbeit.
Ich bin jedenfalls persönlich fest entschlossen, mit dieser Koalition erfolgreich zu sein.
Die Frage ist eben nur, ob er es schafft. Es geht nicht voran im Land. Zuletzt vorgerechnet von den Wirtschaftsweisen. Höchstens 0,5% Wachstum im laufenden Jahr. Der Reformdruck steigt, der Kanzler beschwört.
Ein Land, ein so großes Land wie die Bundesrepublik Deutschland, verändert sich nicht in einer Woche oder in einem Monat.
Mag sein. Je nach Ort fällt die Analyse bei Friedrich Merz aber auch schon mal anders aus. In einem Herbst der Reformen wollte er letztes Jahr alles, was sich seit Jahrzehnten staut, abarbeiten. Im Frühsommer 26 wartet das Volk auf Gesundheitsreform, Pflegereform und den grundlegenden Umbau der Rentenversicherung. Ginge es nach Merz, wäre das alles längst durch, weil zwingend nötig. Die Rentenreform zum Beispiel.
Meine Damen und Herren, das ist Demografie und Mathematik.
Friedrich Merz, wie er nun mal ist. Beim Versuch, für ein Milliardenumbauprojekt zu werben, klingt er wie der Mathelehrer. Dafür muss er sich Mitte Mai von den Gewerkschaftern verlachen lassen. Womöglich hat es ja mit dieser sehr besonderen Attitüde zu tun, dass im Moment nur 16% der befragten Menschen sagen, dass sie mit der politischen Arbeit des Friedrich Merz zufrieden sind. Stattdessen notieren die Meinungsforscher in der Sonntagsfrage die AfD an 1. Was passiert da gerade mit dieser Republik, fragen sich viele bang im politischen Berlin. Und zumindest in der Union fragt man sich zusätzlich, würde das überhaupt passieren, wenn der Kanzler eine bessere Figur machte? Die Stimmung ist schlecht, Ausweg gesucht. Klar, heißt es in Berlin, ist ja auch einfacher, über Personal zu reden als über Inhalte. Aber wie sollte das überhaupt gehen mit einem Kanzlerwechsel? Dass Merz freiwillig verzichtet, halten die, die ihn gut kennen, für unwahrscheinlich. Dass sich im Bundestag Abstimmungskonstellationen ergeben, die Hendrik Wüst ins Amt verhelfen, glaubt kaum einer. Und Neuwahlen, die fürchtet Merz so sehr, dass er letzte Woche sogar einen Besuch in der SPD-Fraktion unternahm, dem ersten seit der Kanzler ist. Beziehungspflege, Wogen glätten.
Wir haben wirklich offen über viele Themen miteinander gesprochen und es war eine ausgesprochen gute Atmosphäre.
Und jetzt steht schon wieder ein Stichtag für alle im Kalender. Am 30. Juni soll der Reformknoten zerschlagen werden. Auf geht's, könnte man sagen. Inhalte statt Personal. Aber es hilft ja nichts. Auch Hendrik Wüst hat sich inzwischen zur Debatte geäußert. Er sei kein guter Fußballspieler, sagt der Mann aus NRW, angesprochen auf die Spekulationen, er könne als Kanzler eingewechselt werden.
Russland hat heute weiter an der verbalen Eskalationsschraube gegenüber dem Westen gedreht. Nicht nur wird westlichem Personal von Botschaften in der Ukraine gedroht, besser das Land zu verlassen. In Richtung USA ging heute noch eine zusätzliche Drohung. Die Verlegung zusätzlicher US-Streitkräfte nach Polen kann nach Auffassung Russlands zu einer, Zitat, qualitativen Eskalation der Spannungen mit dem Westen führen. Und dies würde Moskau zu Gegenmaßnahmen zwingen. Weitere Nachrichten zum Thema. Das ukrainische Parlament stimmt den 90-Milliarden-Kredit der EU zu und die ersten schwedischen Kampfflugzeuge vom Typ Gripen sind in Kiew angekommen. Und auf Zypern treffen sich unterdessen die Außenminister der Europäischen Union. Heute geht es dort um die Frage, ob man sich auf mögliche Verhandlungen mit Russland über einen Frieden in der Ukraine einlassen sollte. Die Kollegin Sabrina Fritz ist mit auf Zypern und ich habe sie vor der Sendung noch fragen können, wie diskutiert wird. Geht es nun um ein Ob oder bereits um das Wie?
Ja, also man hat eigentlich versucht, diese Diskussion hier möglichst auszutreten, was ich würde mal sagen, so halb gelungen ist. Also die Außenbeauftragte der EU, die Chefdiplomatin, die für die Außenminister spricht, die hat nochmal gesagt, es geht doch jetzt gar nicht um Personen, ist das doch viel wichtiger, dass wir ein Programm haben, dass wir wissen, was wollen wir eigentlich von Russland, was wollen wir verhandeln. Und da hat sie auch nochmal eine sehr lange Liste vorgelegt. Und die Namen, die genannt wurden in den letzten Wochen, also die hat man wirklich versucht hier, ja, ich muss fast sagen, eigentlich nicht ernst zu nehmen. Also allen voran der ehemalige Bundeskanzler Schröder, auch Angela Merkel wurde heute nicht mehr genannt. Es gab so eine Diskussion, dass man gesagt hat, es sollte niemand sein, der zu nahe an Russland ist, also kein Partnerland von Russland, kein Nachbarland, da würde Finnland dann rausfallen, der finnische Präsident war ja auch genannt. Also ich würde mal sagen, das liegt jetzt alles relativ weit unten. Wichtiger ist, glaube ich, eher weiterhin Unterstützung für die Ukraine und Druck auf Russland auszuüben.
Und was wurde da besprochen?
Also die EU will nochmal auf zwei sozusagen Standbeinen stehen. Das eine ist Unterstützung für die Ukraine. Da geht es nach wie vor natürlich auch um militärische Unterstützung. Also nach den schweren Angriffen jetzt auf Kiew hat ja der ukrainische Präsident Zelensky noch mal gesagt, er braucht mehr Luftabwehrraketen. Das könnte noch mal mehr Geld bedeuten, die die EU an die Ukraine überweisen muss. Und das Zweite ist eben, dass man mehr Druck auf Russland ausüben will. Und da ist ein in der Tat neues Sanktionspaket in Arbeit. Es wäre dann das 21.
Da, wenn über diese Friedensverhandlungen gesprochen wird und über einen möglichen Verhandler, da müsste ja zunächst einmal so etwas wie ein Willen Russlands erkennbar sein, Frieden zu machen. Der ist ja wohl nicht erkennbar, oder gibt es da Signale?
Genau, das ist genau der Knackpunkt. Also das hat man auch immer wieder gesagt. Russland lässt ja überhaupt nicht erkennen, dass es jetzt bereit ist, über den Frieden zu verhandeln. Im Gegenteil, nach diesen schweren Angriffen, vor allem jetzt auch von Pfingsten vergangenes Wochenende, das wird eher als Signal gewertet, dass Russland kein Interesse an Verhandlungen hat. Außer eben, ich sag mal so, das Wasser steht Putin bis zum Hals und er kann diesen Krieg nicht mehr leisten. Aber danach muss man natürlich ehrlicherweise sagen, sieht es gerade noch nicht aus.
Sie haben davon gesprochen, eben, dass militärische und finanzielle Unterstützung steigen wird. Wie lange kann die EU das denn alles durchhalten?
Also da fiel ja sehr oft der Satz, es so lange, wie es notwendig ist. Und man muss sagen, die Chefin der EU, also Kommissionspräsidentin von der Leyen, hat jetzt gerade gestern, also einen Tag vor dem Außenministertreffen mit der Ukraine telefoniert oder mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und hat ihm nochmal volle Unterstützung zugesichert und vor allem auch, dass in den nächsten Wochen es nochmal wichtige Entscheidungen gibt, was die Mitgliedschaft der Ukraine in der EU betrifft. Weil das ist ja auch nochmal sozusagen neben der militärischen Unterstützung der ganz große Wunsch der Ukraine, Mitglied der EU zu werden. Und das ist eigentlich ja, wenn man so will, die größte Unterstützung, die die EU der Ukraine geben kann. Da muss man aber fairerweise sagen, gibt es schon noch viele Vorbehalte bei den anderen Mitgliedsländern.
Und dann kommt dann auch dazu, in der jetzigen Lage, dass die USA sozusagen sich weniger interessieren, sage ich das mal ein bisschen vorsichtig, für die Ukraine. Wie wird sich das denn auswirken?
Ja, so muss man sagen, kam ja überhaupt diese ganze Diskussion nach einem EU-Sondervermittler, als man gesehen hat, dass die USA sich eigentlich vor allem jetzt gerade um den Nahen Osten nur kümmert und die Gefahr eben ist, dass die Verhandlungen um eine mögliche Waffenruhe mit der Ukraine stillstehen, kam natürlich dann vor allem auch von ukrainischer Seite eben Forderungen so, ja, da muss doch eigentlich die EU mal mehr tun und so kam ja diese ganze Diskussion eigentlich in Gang. Man sieht, ach, das war hier auch nochmal, dass die USA sehr wichtig sind in diesem ganzen Prozess, dass es ohne sie auch nicht gehen wird. Aber ich denke schon auch, und das ist ja auch schon so eine Entwicklung der letzten Monate, die EU muss lernen, jetzt auch immer mehr für ihre eigenen Interessen einzustehen.
Sabrina Fritz vom Außenministertreffen auf Zypern. Sie machen den Großteil der Menschheit aus, doch in der medizinischen Forschung und in der Gesundheitsversorgung sind Frauen unterrepräsentiert. Und heute am Internationalen Tag der Frauengesundheit soll genau dieses Problem in den Fokus rücken. In Leipzig gibt es eine Forschungseinrichtung, die sich mit diesen Fragen beschäftigt, das Leipzig Center of Metabolism. Jonas Arendt hat mit zwei Wissenschaftlerinnen von dort gesprochen.
51% der Menschen sind Frauen. Eine Wahrheit, die an der medizinischen Forschung lange vorbeigegangen ist.
Wir haben einfach eine ganz große Lücke in der Datenlage zu Frauen, zum Beispiel in klinischen Studien, in großen Kohortenstudien oft auch, dass Frauen eben weniger betrachtet wurde.
Erklärt Veronika Witte, Neurowissenschaftlerin an der Uniklinik Leipzig. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Hormone der Frau wurden von Wissenschaftlern lange als Störvariable gesehen. Oder Frauen im gebärfähigen Alter nach dem Kontergan-Skandal in den 70er Jahren von Zulassungsstudien generell ausgeschlossen. Ein kapitaler Fehler, sagt Julia Sacher vom UKL. Denn wären weibliche Tiere in den Studien zu Kontergan berücksichtigt worden, hätte es wohl keinen Kontergan-Skandal gegeben.
Dieses Wissen in beiden Geschlechtern zu haben, hilft uns ja, Entscheidungen zu treffen. Sonst haben wir das Problem, dass diese Lücke ja nicht im Labor bleibt, in der Forschung, sondern wir sie dann in der Versorgung sehen, jeden Tag.
Bis heute gibt es eine Kluft in der Forschung und der Versorgung. Frauen erleiden zwar seltene Herzinfarkte, sterben aber häufiger daran, weil Symptome verkannt werden. Bei gleichen Schmerzen erhalten Frauen seltener Schmerzmittel als Männer. Körperliche Beschwerden werden psychologisiert. Doch diese Kluft, die lässt sich schließen, sagt Julia Sacher.
2 von 3 Probanden quasi in Studien zu medizinischen Produkten, Stent, Herzschrittmacher, sind Männer. Das müsste man ändern. Ja? Ich glaube schon, dass wir uns als Gesellschaft überlegen müssen, wie verankern wir das langfristig? Machen wir Frauengesundheit langfristig zu einer Priorität, so wie KI, so wie Verkehr, so wie Verteidigung?
Denn die Forschung zur Gesundheit der Frau, sie hilft allen. Eingehendere Forschung zu Schwangerschaften etwa hilft bei Transplantationen. Und der genauere Blick auf den einstigen Störfaktor Hormone hat gezeigt, dass Hormone im Gehirn zu Anpassungen führen, die Anpassungsfähigkeit stärken. Doch es hapert noch, was auch an den Strukturen in der Forschung liegt, sagt Veronika Witte.
Wir können auch davon ausgehen, dass je diverser die Gruppen sind, die solche Dinge entscheiden, also zum Beispiel in der Wissenschaft, wie viele Frauen dort wirklich Studien durchführen können und einbringen können, ist natürlich auch abhängig von Förderung, von Chancengleichheit und so weiter. Und man weiß, dass diversere Teams auch zu besseren Ergebnissen auch in Forschungsstudien kommen, als Teams, die aus sehr homogenen Gruppen bestehen.
Dabei böte eine ganzheitliche, alle Geschlechter betreffende Forschung in der Medizin so viel, sagt Julia Sacher.
Dass diese Ganzheitlichkeit beide Geschlechter betrifft und wir im Endeffekt ja alle zu dieser personalisierteren, individuelleren Medizin hinwollen, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Schritt dahin. Und da wird ja auch niemandem was weggenommen. Da profitieren ja in Wirklichkeit alle. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir von der Angst wegkommen zu den Möglichkeiten.
Und das Thema wollen wir jetzt noch ein wenig vertiefen, zusammen mit Nils Walker aus der ARD-Gesundheitsredaktion. Frauengesundheit ist ein recht modernes Thema. Was ist denn der Grund eigentlich dafür, dass Frauen von der Medizin so lange vernachlässigt wurden?
Es gibt mehrere Gründe. Der eine ist gesellschaftlich-historisch bedingt. Der weibliche Körper, der galt tatsächlich bis in das frühe 20. Jahrhundert vielen Medizinern, und das waren vor allem Männer, als unbekanntes und teilweise auch verbotenes Terrain. Eine nackte Frau, das galt selbst in der Medizin als unzüchtig. Das machte man nicht. Deshalb hat es ziemlich lange gedauert, bis die Medizin sich daran getraut hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das wirkt tatsächlich bis heute noch so ein bisschen nach. Ein anderer Grund ist ein recht praktischer. Es ist tatsächlich viel leichter, Medikamente an Männern zu testen als an Frauen, weil Männer keinen Zyklus haben, die werden nicht schwanger und die kommen auch nicht in die Wechseljahre. Sprich, der männliche Körper, der verändert sich weniger. Gerade auch hormonell, und ist damit ein einfacheres Studienobjekt. Und noch ein Punkt, es wurde auch einfach lange nicht differenziert. Also sprich, es war den Leuten so ein bisschen egal, will ich jetzt überspitzt sagen. Niemand kam auf die Idee oder hielt es für wichtig, dass der weibliche und der männliche Körper sich doch tatsächlich stark unterscheiden.
Was ist denn nun aus medizinischer Sicht der Hauptunterschied zwischen Männern und Frauen?
Naja, also neben den geschlechtsspezifischen Organen ist das einmal der Hormonhaushalt, aber was lange auch übersehen wurde, ist, Frauen haben zum Beispiel kleinere Nieren als Männer und auch die Leber arbeitet bei Frauen anders. Warum ist das wichtig? Die Leber, das ist der Ort im Körper, wo Medikamente verstoffwechselt werden. Und Frauen erleben tatsächlich, das ist mit Studien belegt, viel mehr Nebenwirkungen bei Medikamenten als Männer. Und das liegt eben daran, dass eine weibliche Leber anders arbeitet. Vereinfacht gesagt, schafft sie nicht ganz so schnell ganz so viel weg. Und deswegen haben Frauen mehr Nebenwirkungen. Und das ist gerade mit Blick auf Medikamente ein ziemlich wichtiger Punkt, der ehrlich gesagt lange vernachlässigt wurde.
Und wird das denn jetzt aufgeholt? Also werden Medikamente jetzt auch verstärkt an Frauen getestet?
Das wäre schön und es klingt auch eigentlich total sinnig, aber naja, also Medikamente, die schon zugelassen sind bei uns und auf dem Markt sind, da kann ich ziemlich sicher sagen, ich glaube nicht, dass das da noch passiert. Warum denn auch, sagen sich da die Pharmakonzerne hinter vorgehaltener Hand, denn die Zulassung, die ist ja schon da und weitere Forschung kostet nur Geld. Und sie sind auch nicht dazu verpflichtet, muss man sagen. Wobei es aber auch einen günstigen Weg gäbe, weil man muss ja nicht immer gleich neue Studien machen, die sind wirklich sehr, sehr teuer, sondern man könnte auch einfach die Daten der bestehenden Studien nehmen und einfach nochmal angucken und nämlich geschlechterspezifisch auswerten, also aufdröseln Männer und Frauen. Das wurde nämlich oft nicht gemacht und schon allein das kann aber helfen. In den USA, da hat man das nämlich gemacht, das bringt tatsächlich ganz gute Ergebnisse bei einigen Medikamenten. Bestehende Daten eben nach Geschlechtern auswerten und dann die Dosis anpassen. Das funktioniert und bringt übrigens auch bei Männern etwas, weil dann ja auch für Männer die Dosierung wirklich ganz genau auf das männliche Geschlecht angepasst wird, weil Frauen ja dann rausgerechnet worden sind. Ich würde mal sagen, eigentlich Win-Win für beide Seiten.
Das heißt, es ist gar nicht allein ein Frauenthema. Und wie ist es bei Medikamenten, die neu auf den Markt kommen? Gibt es denn da mittlerweile Vorschriften, geschlechtersensibel zu forschen?
Nein, nicht bei uns in Deutschland. Also in Italien zum Beispiel, da gibt es das. Die sind da schon ein bisschen weiter. Aber Deutschland, ja, noch nicht. Aber immerhin, es gibt auch in Deutschland sozusagen Signale, die in die Richtung gehen. Der Deutsche Ärztetag, der hat jüngst in Hannover getagt und beschlossen, wir wollen das. Wir wollen geschlechtersensible Medizin in der Forschung, aber auch in der Ausbildung, also an den Unis und auch in der Versorgung. Also sprich, wenn du und ich zum Arzt gehen. Und das ist schon ein ziemlich starkes Signal an die Politik von der Ärzteschaft. Und es wurde auch heute eine Umfrage veröffentlicht von der AOK, die wurde gemacht unter Ärzten und Ärztinnen. Und da kam raus, sie wünschen sich, dass in den ärztlichen Leitlinien, das ist ja sozusagen die Bibel für die Behandlung, ne? Wenn ich mit einer Erkrankung zum Arzt gehe und der weiß nicht genau, wie er vorgehen soll, dann guckt er in die Leitlinien und genauso macht das. Und dass in diesen Leitlinien jetzt drin steht, eben wie mache ich es je nach Geschlecht, also dass das berücksichtigt werden soll. Das steht nämlich meistens noch nicht drin. Das sind aber alles auch nur Wünsche. Letzten Endes liegt es vor allem in den Händen der Politik, Vorgaben zu machen, aber auch, let's face it, Geld bereitzustellen. Diese Forschung, das ist alles teurer als das, was wir bisher hatten. Und vor allem Forschungs- und Gesundheitsministerium sind da gefordert. Aber da haben wir ja zwei Frauen als Ministerin, nämlich Dorothee Bär und Nina Wagen. Die sind da die höchste Ebene und ich würde mal sagen, es liegt vor allem auch an ihnen.
Zum Tag der Frauengesundheit haben wir uns gefragt, woran es liegt, dass Frauen in der Medizin oft benachteiligt sind. Nils Walker aus der ARD-Gesundheitsredaktion hatte ein paar Antworten. Und soweit die Themen des Tages.